Sein Name bedeutete: Mein Gott ist Hilfe. Doch nun ist Lazarus tot. Die Sache stinkt buchstäblich zum Himmel. Jesus war nicht da, als er krank war, hat nicht wahrgenommen, wie er leidet, hat ihm nicht geholfen. Darum ist er nun elend gestorben. Dabei haben seine beiden Schwestern doch extra einen Boten zu Jesus gesandt. Es gab keine Antwort. Er kam einfach nicht. Mein Gott ist Hilfe, ist elendiglich gestorben. Dabei war doch Jesus sein Freund. Dabei setzte er doch seinen ganzen Glauben auf ihn. Glaubte, dass er der Messias war, denn seine Schwester glaubte das auch. Ist das alles nichts wert? Gibt es keinen Anspruch auf Hilfe von ihm? Schließlich hat er ihn doch unterstützt, hat sich für seine Mission eingesetzt, hat ihm immer wieder Gastfreundschaft gewährt, ihm Essen gegeben. Wieso hat sein Gott nicht geholfen? Er liegt in einem Grab. Es ist eine kalte Gruft, die in Felsen gehauen ist. Man legte ihn dort auf eine Ablage. Die ersten 3 Tage kamen noch die Menschen vorbei, um sich von dem Toten zu verabschieden. Auch da kam Jesus nicht. Nun ist das Grab mit einem großen Stein verschlossen. Wenn dann die Verwesung abgeschlossen sein würde, würde wiederum jemand in das Grab kommen und würde die Gebeine in eine Nische in die Wand versorgen. Und dann wäre das Grab für die nächste Leiche bereit. Die Vergänglichkeit hat hier ein System. Die Menschen sind dem ausgeliefert. Hier wird deutlich, wie kurzfristig und wie schwach das menschliche Leben ist. Jesus hat das Sterben nicht unterbrochen. Mein Gott ist Hilfe, also Lazarus, wird bald in Vergessenheit geraten. Er liegt schon 4 Tage hier und er stinkt nach Verwesung. Ein Rückweg ist ausgeschlossen. Nach 4 Tagen kann nicht einfach der Notarzt kommen und das Herz wiederbeleben. Und der Patient ist gerettet. Wir wissen ja heute, dass unser Gehirn ohne Sauerstoff relativ schnell unbrauchbar ist. Doch auch die Augen. Spätestens nach 24 Stunden sind die Augen komplett trüb und verloren. Wenn genug Sauerstoff da ist, was bei diesem Fall der Fall gewesen sein wird, dann wird zu der Zeit nach 4 Tagen auch schon die Verflüssigung der ersten inneren Organe eingesetzt haben. Ein Scheintod ist da unmöglich. Die Juden glaubten, dass die Seele 3 Tage lang immer wieder zu der Leiche zurückkommt, um zu schauen, ob sie in den Körper zurückkehren kann. Wenn sie aber am 3. Tag sieht, dass das Angesicht des Verstorbenen die Farbe geändert hat, dann kommt sie nicht mehr zurück. Also selbst nach diesem mystischen jüdischen Glauben ist die Geschichte hier zu Ende. Lazarus würde nie mehr leben. Zu glauben aber, dass die Seele irgendwo in der Ewigkeit weiterlebt, das war einfacher. Da ging ja auch die Diskussion vor dem Grab, vor unserem Predigttext um dieses Thema. Aber eine Rückkehr ins reale Leben, das war völlig undenkbar. Da liegt also nun Lazarus, der Mein Gott ist Hilfe. Und in der Dunkelheit des Grabes, so durch die Ritze der Türe, dringt von außen eine Stimme. Wenn du glauben würdest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Diese Worte sprach Jesus. Er ist nun endlich gekommen. Zu spät. Trauernde Trösten galt als Liebeswerk. Doch stattdessen spricht er von Auferstehung. Will er damit trösten? Ja, Lazarus würde auferstehen, doch er scheint etwas anderes zu meinen. Im Moment sieht aber Jesus so gar nicht wie ein Messias aus. Er weint, er ist erschüttert und zornig vor dem Grab. Er leidet mit. Kann der Messias, der Sohn Gottes, leiden? Ja, hier tut er es offensichtlich. Doch warum leidet er? Welchen Zweck hat das? Weint er wegen Lazarus? Glaubt man Berichten über Nahtoderfahrungen, dann wollen Menschen meistens nicht mehr zurück ins Leben, wenn sie das ewige Licht gesehen haben. Lazarus hatte es geschafft. Weint er wegen ihm? Er hat die Welt hinter sich gelassen. Oder ist Jesus über die Hinterbliebenen traurig? Ich finde, das wäre auch ein bisschen zynisch, weil dann könnte man Jesus vorwerfen, seinen Krankenbesuch extra verzögert zu haben, damit er nachher demonstrieren kann, wie er trauern kann. Ja, Jesus war erschüttert, als er die Trauernden sah, das steht so. Aber es muss hier noch um viel mehr gehen. Seine Trauer ging tiefer. Jesus weint hier auch über seine geliebte Schöpfung. Er hat sie erschaffen, wie wir am Anfang vom Johannesevangelium lesen. Er liebt sie. Es war alles sehr gut. Doch hier vor diesem Grab spürt Jesus am eigenen Leben, wie sich Tod und Verzweiflung anfühlen. Er weint über die Entfremdung der Schöpfung vom Schöpfer. Tod und Verzweiflung waren in seinem guten Plan nicht vorgesehen gewesen. Es hatte alles so gut begonnen, doch die Dunkelheit wurde immer größer. Auch das Volk Gottes war zu dieser Zeit nur noch ein Schatten seines Ursprungs. Es ist nicht wirklich frei, sondern wird von Römern beherrscht. In der Verzweiflung hoffen immer mehr Menschen auf den Messias. Dieser soll kommen, soll die Situation verändern. Er soll den Glanz des Volkes wiederherstellen. Er soll die Römer vertreiben. Er soll das Volk Gottes vor den heidnischen Nationen rechtfertigen. Nun ist er da. Martha selbst hat das Bekenntnis vorher abgelegt. Er ist der Sohn Gottes. Doch statt alle diese erwarteten Heldenstaten zu vollbringen, steht er vor dem Grab und weint, fühlt mit und leidet mit. Die Herausforderung steht auch hier wieder im Raum. Wenn du glauben würdest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wo sehe ich die Herrlichkeit Gottes in meinem Leben? Sehe ich sie dort, wo die großen, übernatürlichen Heldenstaten von Gott passieren? Oder entdecke ich die Herrlichkeit gerade da, wo mir das Leid nicht erspart bleibt, wo er, also Jesus, aber an meiner Seite steht und mitleidet? Mitten in die Situation der Resignation und Trauer hinein hören die Menschen Jesus laut rufen. Er ruft Lazarus nun bei seinem Namen. Was hier passiert, stellt die Welt auf den Kopf. Da passiert nicht ein Wunder, da passieren gleich mehrere Wunder. Wie soll ein totes Ohr die Stimme Jesu hören? Wie können Organe, die sich bereits zersetzt haben, wieder funktionieren? Warum findet Lazarus den Ausgang aus dem Grab, wenn er doch um den Kopf ein Tuch gewickelt hat? Ich glaube, der Ruf Jesu nach Lazarus ist hier vielmehr ein Schöpfungsruf. Die Stimme, die am Anfang der Welt rief, es werde Licht, hat wieder gesprochen. Wenn sie spricht, werden zerfallene Zellen wieder heil, faulende Organe funktionieren wieder und verwesende Ohren hören seinen Namen. In unserer Welt ist alles endlich. Zellen altern und zerfallen. Tiere sterben aus. Die Natur kollabiert unter der Last der menschlichen Gier. Die Sonne wird irgendwann verlöschen. Zum Glück noch nicht nächstes Jahr. Wenn Jesus bei Lazarus den Zerfall nicht bloß aufgehalten hat, sondern in Wiederherstellung verwandelt hat, kann er es nicht mit all anderen Dingen auch tun? Kann er da nicht auch in unsere Krankheit hineinrufen? Kann er nicht sterbende Länder und Nationen wiederherstellen? Kann er nicht unsere Natur wieder in den Takt bringen? Dringt nicht sein lauter Weckruf gerade heute, hier und jetzt durch unsere sterbende Welt? Ist das nicht die Hoffnung, die wir so dringend brauchen? Sollten wir der Welt da nicht erzählen, dass wir einen Verfallumkehrer kennen? Auch hier, wir hören den Ruf wieder. Wenn du glauben würdest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Am Grab standen viele Juden. Denn dieses Wunder wies Jesus als Messias aus. Einen verwesenden Toten zurück ins Leben zu bringen, das kann nur Gott selbst, das war den Menschen klar. Immer wieder kamen darum in diesen Tagen Juden aus Jerusalem nach Bethanien, um Lazarus zu sehen. Sie wollten sich selber überzeugen. Darum haben sie den Fußmarsch von etwa 3 Kilometer gerne unter die Füße genommen. Viele von ihnen glaubten durch dieses Wunder an Jesus. Innert kürzester Zeit war diese Neuigkeit gar bis zu den höchsten jüdischen Führern durchgedrungen. Und die Dramatik ist unglaublich. Jesus wird als Messias offenbart und sie beschließen nachher gleich, ihn zu töten. Eine kleine Randbemerkung. Versetzen wir uns mal in Lazarus. Für Lazarus war diese Geschichte nicht so witzig. Stell dir einmal vor, du hast das Leben hinter dir und bist gestorben. Du siehst ein wunderbares Licht und fühlst dich im Himmel wunderbar. Dein Tod war zwar übel, aber du konntest im Kreis deiner Familie in deinem Bett sterben, was zu dieser Zeit überhaupt nicht selbstverständlich war. Genauso hätte dich in der Zeit auch ein Tod durch Waffengewalt treffen können. Du hast es geschafft, du hast all das Leiden hinter dir gelassen. Plötzlich wirst du unsanft zurückgeholt und erwachst in einem stinkigen Grab. Mehr noch, du kannst nicht sehen, weil der Kopf mit einem Tuch eingewickelt ist. Du wirst von den Tüchern befreit und sofort wirst du das Ziel von einer riesigen Pilgerbewegung. Alle wollen dich sehen. Später erhältst du die Warnung, dass die religiöse Elite dich sucht. Sie will dich um jeden Preis umbringen, weil zu viele Menschen wegen dir an Jesus glauben. Also mal ehrlich, wenn Lazarus da nicht traumatisiert wurde durch das Ganze, dann war das vermutlich das größte Wunder. Die Juden aber hatten mit dem Ganzen, was da passiert ist, ein Deutungsproblem. Um das zu verdeutlichen, werde ich hier schnell etwas spannen. Ich habe immer gerne, wenn man etwas ein bisschen sehen kann. Also keine Angst, ich werde den Boden nicht aufreißen hier. So. Die Juden glaubten nämlich, wenn das Reich Gottes kommen würde, dann wäre das so wie eine Grenze. So, ich hoffe, die Grenze hält. Die Vorstellung war, dass das Reich Gottes hinter dieser Grenze liegt. Muss ich sehen, dass ich wieder die richtige Stelle erwische, dass die Übersetzung nachkommt. Genau, viele warteten auf das Kommen des Retters, des Messias. Er wurde ja vorhergesagt im Alten Testament und er wurde mit dem Ende des jetzigen Zeitalters verknüpft. Also hier leben wir in unserem Zeitalter, dann kommt eine Grenze und dann kommt das Reich Gottes. Das alte Zeitalter hört auf. Also die Zeit würde aufhören zu existieren. Die Gräber würden geöffnet und die Toten würden auferstehen und Gott würde kommen und Gericht halten über die Toten und die Lebenden. Sie erwarteten also einen Bruch, eine klare Grenze. Würde diese Grenze überschritten, würde das Reich Gottes, das dahinter liegt, vollumfänglich Realität sein. Nun war der Messias da. Sie haben das mit eigenen Augen gesehen. Die Auferweckung von einem Toten, das galt als so ein Zeichen, dass dieser Moment da ist. Also das war für sie so wie ein Erkennungszeichen. Doch nun die große Überraschung. Der Messias ist da und die Zeit läuft weiter. Die Welt läuft weiter, als wenn nichts wäre. Scheinbar. Doch sie wurden Zeugen von einem Reich Gottes, das da beginnt. Es beginnt nicht mit einem Paukenschlag laut und mächtig. Es beginnt mit einem Messias, der am Grab steht und weint. Es zeigt sich durch einen Toten, der seinen Namen hört. Das Reich Gottes kommt eher wie ein Samenkorn. Es fällt in die Erde und wächst, aber es ist da. Gott hat eine neue Zwischenzeit geschaffen. Und bis Jesus zum zweiten Mal kommen würde, würde das so bleiben. Als Christ leben wir also in zwei Welten. Wir leben in der Welt. Ich erlaube mir da schnell den Notenständer zu schnappen. Wir leben hier in der Welt und gleichzeitig im Reich Gottes. Also wir sind da irgendwie zwischendrin. In der Welt, auf dieser Seite, da regiert der Zerfall. Da erleben wir Leid und Verlust. Auch Zweifel und Einsamkeit gehören auf diese Seite. Ohne Gott gibt es hier nichts zu hoffen. Im Reich Gottes dagegen, da regiert Gott. Es gibt kein Schmerz, kein Leid, sondern vollständige Heilung. Wir leben nun in einer Welt, wo beides gleichzeitig stattfindet. Es ist also wirklich, wie wenn wir mit einem Bein hier stehen und mit dem anderen Bein im Reich Gottes. Beides ist da und beides ist eine Realität. Und es gilt, die Balance zu halten hier. Weil wenn wir die Balance verlieren, dann wird es gefährlich. Ich werde etwas übertreiben, um zu verdeutlichen, was ich damit meine. Wenn ich zu fest in der Welt lebe, also hier, dann ist das Reich Gottes nur etwas, was ich nach meinem Tod sehen werde. Es gilt einfach hier auf der Erde, alles Unangenehme hinter sich zu bringen. Eine Investition in die Gegenwart. Macht keinen Sinn. Wieso sollte ich mich investieren, wenn hier sowieso alles zerfällt? Ich bete zu Gott, dass er mir hilft, diese Zeit hier zu überleben und mich möglichst bald in sein Reich holt. Doch dass Gott hier in meinem realen Leben etwas verändern kann, das glaube ich kaum. Ich sehe nicht, dass Jesus in dem Moment, wo ich in der Welt bin, neben mir sitzt und mit mir mitleidet. Denn mein Blick ist nur auf das stinkende Grab gerichtet. Ich kann die Herrlichkeit Gottes nicht sehen. Demgegenüber kann ich auch in einer extremen Art und Weise auf diese Seite kippen. Wenn ich zu stark auf dieser Seite bin, dann sind alle Probleme nur eine Folge, weil zu wenig geglaubt wird. Ich erwarte, dass Gott alle Krankheiten heilt. Auch materielle Not ist nur ein Zeichen, dass irgendetwas im geistlichen Leben nicht stimmt. Wenn der Lärm von der leidenden Welt da draußen zu mir dringt, dann schalte ich Worship-Musik an, damit ich nichts mehr höre von dem. Bisschen übertrieben jetzt. Ich bin ständig mit Jesus verbunden und deute jede kleine Kleinigkeit als ein Reden zu mir. Versteht mich nicht falsch. Es ist gut, wenn wir mit Gott im Alltag eng verbunden sind. Es ist auch gut, wenn wir Worship-Musik hören. Aber wenn es dazu führt, dass wir die Verbindung hier zur Welt verlieren, wenn wir die Nöte von der Welt nicht mehr hören, nicht mehr wahrnehmen, dann wird es ungesund. Dann führt uns das in eine Weltflucht. Wir flüchten dann in unsere Reich-Gottes-Welt, wo alles möglich ist, und meiden alles, was diese Sicht negativ beeinflussen könnte. Wir sehen den Gott so nicht mehr, der mit den Trauernden trauert und mit den Leidenden leidet. Wie wir gesehen haben, ist also Einseitigkeit ein Problem. Jesus ist in unserer Geschichte mit beiden Welten verbunden. Er leidet, er weint, er spürt Wut. Er ist ganz bei den Menschen, ganz auf der Seite der Welt. Gleichzeitig kennt er seine Möglichkeiten, denn er ist im Reich Gottes verankert. Seine Motivation ist, dass die Menschen glauben, darum tut er das Wunder. Aber er ruft nicht nur zum Glauben, er verhilft auch zum Glauben durch das, was er tut. Später sagte Jesus seinen Jüngern, jetzt seid ihr dran, geht und tut es, wie ich es euch gezeigt habe. So wie die Dunkelheit das Licht nicht besiegen konnte, würde die Dunkelheit auch die Nachfolger Jesu nicht überwältigen können. Wir gehören nicht mehr zur Welt, weil wir zu Jesus gehören. Das steht in Johannes 17, 16. Gleichzeitig steht dort aber auch, dass wir nach wie vor in der Welt sind. Mehr noch, wir sind von Jesus aus dem Reich Gottes in die Welt gesandt. Also da haben wir genau diese zwei Sachen wieder. Es wird noch besser. Es steht, und wir haben dieselbe Herrlichkeit von Gott bekommen, die Jesus hatte. Diese provokante Aussage steht in Johannes 17, 22. Die Idee ist also definitiv, dass wir bei Gottes Mission mitmachen. Du suchst nach Gottes Herrlichkeit in dieser Welt? Überraschung, wir sind Träger davon. Denn wir bewegen uns in beiden Welten. Wir stehen mit einem Fuß da und mit dem anderen da. Falls es dir bei diesem Gedanken schwindlig geworden ist, wir haben dazu eine Hilfe bekommen. Wir haben in der Lesung gehört aus Joel 3 von der Ausgießung des Heiligen Geistes. Durch den Heiligen Geist sind wir mit dem Reich Gottes verbunden, mit dieser Welt. Er wohnt in uns und er möchte durch uns hindurch vom Reich Gottes in die Welt fließen. Überall, wo wir hingehen, sind wir Vertreter von Gottes Reich, weil wir sind ja verbunden. Und er möchte nicht bloß, dass der Heilige Geist in uns ist. Er möchte, dass wir nicht ganz dicht sind, dass der Heilige Geist aus uns rausfließt zu den Menschen. Wir müssen das nicht selber machen, aber wir spüren, es soll durch uns geschehen. Wir stehen darum mit beiden Füßen fest im Leben. Beides ist real. Wir tun es wie Jesus. Wir fühlen mit der Welt mit, wir trauen mit, wir leiden mit. Gleichzeitig haben wir den anderen Fuß im Reich Gottes. Wir sehen die Möglichkeiten und sehen sein Herz für die Not der Menschen. Wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gebet ist also die Verbindung, die uns hilft, möglichst viel von der Seite vom Reich Gottes in die Erde zu bringen. Wir beten auch für die Kranken, im Wissen darum, dass nicht alle geheilt werden. Es ist ein Akt der Nächstenliebe. Und dennoch trauen wir Gott zu, dass er wirklich vollständige Heilung auch zur Realität machen kann. Dies alles soll den Glauben stärken der Menschen, damit sie die Herrlichkeit Gottes sehen können. Es ist nicht normal, wenn keine Heilungen passieren. Aber es ist auch nicht normal, wenn nur Heilungen passieren. In dieser Spannung leben wir und dienen wir. Durch die Art, wie wir leben und dienen, soll mehr vom Reich Gottes auf der Erde sichtbar werden. Durch uns hindurch in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir stellen uns persönlich einige Fragen. Wo in meinem Leben ist Jesus am Werk, gerade jetzt? Gibt es in meinem Leben ein so hoffnungsloses Grab, wo ich auf das Eingreifen Gottes warte? Kann ich auch sehen, wie Jesus mit mir mitleidet? Wo möchte Gott mich als Träger seiner Herrlichkeit hinsenden? Willst du glauben? Dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Amen.